52 Runs, 52 Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer. Der Podcast von Rudolf Körber. So, und los geht's mit einer weiteren Folge 52 Runs durch das erste Jahr Unternehmertum. Wir sind im Podcast Nummer 25. Worum geht's bei 52 Runs? Wir begleiten junge Unternehmer, die nächste Generation durch 52 Wochen, also durch ein Jahr Unternehmertum. Die bisherigen Folgen waren mit einem ganz breiten Mix an Unternehmern, vom Möbelhersteller bis zum Marktforscher, vom Tonstudio bis zur Haubenköchin, vom Startup bis zur Whisky-Brand. Ein bunter Mix an spannenden Insights in Unternehmen, und all diese Unternehmer haben ihre Erfahrungen an die nächste Generation in dem Podcast weitergegeben. Heute geht es um ein Unternehmen, hinter dem man zunächst ein Fotostudio vermutet. Aber wer braucht in Zeiten von KI noch ein Fotostudio? Aber wir werden drauf kommen und darauf eingehen, dass es um 5 Unternehmen und weitere Beteiligungen geht und auch darum, warum sogar 4 Piloten angestellt sind. Herzlich willkommen im 52 Runs Podcast, Tino Röse.
Vielen Dank.
Schön, dass du hier bist, lieber Tino. Wir haben heute einiges zu besprechen. Du bist seit 20 Jahren unternehmerisch tätig, und ich habe dir das Konzept von 52 Runs ganz kurz in wenigen Sätzen erklärt. Du warst sofort Feuer und Flamme. Was hat dir denn gefallen an dieser Sache?
Das Konzept, also ich finde es unheimlich spannend, wie du Jungunternehmer begleitest, gepaart mit dem Buch und dem Podcast als Inspirationsquelle auch. Und als du mir das erzählt hast, war ich sofort Feuer und Flamme und habe gesagt, hey, ich wäre gerne auch dabei, und heute sitzen wir hier.
Das ist schön, dass du den Weg hierher gefunden hast, weil von der örtlichen Zuordnung hast du doch einen ganz schönen Weg hinter dir. Ich habe mir das auf Google Maps genau angeschaut. Wenn man von Amsterdam nach Berlin eine Linie ziehen würde, dann würde man sozusagen durch dein Haus oder durch Herford, nur dass wir wissen, wo du herkommst.
Genau, Herford bei Bielefeld, also Nordrhein-Westfalen, nicht ganz die Mitte von Deutschland, sondern Nordmitte, sagen wir mal so, aber verkehrstechnisch super gelegen. Wir haben 3 Flughäfen in der Region, wir haben einen ICE-Bahnhof, also wenn die Deutsche Bahn pünktlich fährt, das muss man auch sagen, autobahntechnisch, und dort ist das Headquarter von Emotions for Life.
Was war denn bei dir die erste große Idee, die dich in das Unternehmertum gebracht hat? Was war die Initialzündung? Was war der Moment, wo du gesagt hast, das Thema möchte ich machen?
Oh, das war relativ früh. Das war mit 16 tatsächlich. Also ich war damals in der Diskothek und fand es unheimlich interessant, wie dort Fotografen rumgelaufen sind, Menschen fotografiert haben. Und dann hatte ich irgendwie auch gesagt, hey, das willst du auch gerne machen. Und dann habe ich mich bei so Online-Portalen beworben, und dann haben die mir immer wieder zurückgeschrieben, hey, du musst 18 sein, und ich war halt 16. Und jetzt, warum auch immer, ich hatte damals HTML-Programmierung in der Schule gehabt und habe mir dann gedacht, naja, was die können, kann ich selber auch. Also mein Know-how vom HTML-Programmieren genutzt, eine Domain registriert, das hieß damals partybilder-ovl.de. Wir haben das dann später immer weiter ausgebaut halt auch. Und dann habe ich die örtlichen Diskotheken angerufen und gesagt, Mensch, hier, ich habe so eine Webseite, ich würde gerne ein paar Partybilder bei euch in der Diskothek machen. Und haben gesagt, wie alt bist denn du? Ich sag 16. Dann gesagt, ja, du kannst gerne kommen um 10 Uhr, aber Jugendschutzgesetz, du musst um 12 Uhr dann auch wieder gehen. Und ich habe gesagt, kein Problem. Und das war so ein bisschen der Start ins Unternehmertum. Heute wird man, glaube ich, sagen, Start-up ist es dann, wäre es gewesen. Für mich war es einfach, ich habe irgendwie ein Hobby daraus gesehen. Und aus dem Hobby.
War das für dich zu der Zeit schon, war das ein Hobby oder war es schon ein Beruf oder war es schon Unternehmertum?
Hobby. Also ich würde sagen, einfach Hobby. Das ist ja auch alle Unternehmen, die ich heute führe. Ich sage ja immer, es ist bezahlte Freizeitaktivität. Ich fühle es nicht wie Arbeit, sondern das ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Und ich bin jeden Tag, wenn ich aufstehe, habe ich wahnsinnig viel Energie, um zu sagen, heute will ich was bewegen. Und das war damals schon so, während meiner Schullaufbahn ja auch. Ich habe das ja während meiner Schullaufbahn da gemacht. Das wurde ja auch relativ groß. Also wir hatten dann 40 Leute, die in verschiedenen Diskotheken unterwegs waren. Und ich habe es halt immer weiter überlegt, weil wir brauchen ja auch so Visitenkarten, die wir den Leuten abends gegeben haben. Dann habe ich dann das örtliche Autohaus angerufen, habe gesagt, Mensch, du, pass auf, wir brauchen einen Träger, wo wir unsere Domain draufschreiben können. Hast du Interesse, auf eurer Rückseite Werbung zu machen? Dann ging es weiter mit früher Skyscraper. Werbung habe ich dann verkauft auf der Webseite. Oder dass nach allen 5 Bildern wieder Werbung zwischengeschaltet wird. Also ich hatte da schon immer so einen unternehmerischen Impuls in mir. Bis hin dann natürlich auch, dass ich Konzepte entwickelt habe für unterschiedliche Clubformate halt. Also habe Castings veranstaltet für Miss Germany Deutschland zum Beispiel überall.
Wie alt warst du da zu der Zeit?
Oh, da war ich glaube 18, 19. Also da war ich da schon unterwegs.
Wie ernst hat man dich dann genommen? Oder wie viele Leute haben gesagt, das funktioniert nicht?
Also grundsätzlich hat jeder gesagt, das funktioniert nicht. Also auch bis heute, wenn ich irgendwelche Ideen habe und sage, lass uns was verändern, lass uns was Neues starten, dann heißt es immer, ach, der wieder mit seinen verrückten Ideen. Ich glaube, man geht so lange verrückt, bis sich die Idee durchgesetzt hat. Und das ist natürlich auch so mein Antrieb, wo ich einfach sage, wenn ich was anpacke, also ich sage immer Plan A und kein Plan B, weil wenn ich an einen Plan B denke, dann gebe ich nicht für Plan A alles an der Stelle. Und ich habe dann meine Vision und dann will ich die auch mit Vollgas realisieren dementsprechend.
Ja, das ist eine schöne Sache. Ich habe da einen Plan A und keinen Plan B. Kann man an der Stelle einen herzlichen Gruß aussprechen an den Jürgen Eisserer, der das Buch geschrieben hat. Scheiß auf Plan B. Ja, sehr erfolgreiches Buch. Schöne Grüße an den Jürgen, Trainer des Jahres 21. Waren denn die größten Anfangshürden, die auf diesem Weg zu überspringen waren?
Ja, also was waren die größten Hürden? Also am Anfang war das gesamte Jahr, also wenn wir jetzt auf dieser Partybilder-Geschichte noch bleiben, ein Spaßprojekt. Das war neben meiner Schullaufbahn, da habe ich am Abend natürlich Geld verdient. Wir waren, wie gesagt, in 40 Event-Locations zum Teil, haben dafür auch dann natürlich monetären Ausgleich bekommen, dass wir die Bilder dort gemacht haben. Das war alles so nebenher. Ich glaube, die erste Herausforderung war so wirklich, als ich dann mein Abitur in der Tasche hatte, wie geht's jetzt weiter? Ich kam natürlich schon aus dem Unternehmertum, dann sollte es in die Ausbildung gehen. Habe mich damals dann, mein erster großer Berufswunsch war bei der Lufthansa beworben als Pilot. Das hat leider wegen 0,2, 0,3 Dioptrien zu viel nicht funktioniert. Damals waren die Regularien noch etwas stärker. Hab mich dann bei einem Fotostudio beworben. Als Fotograf war dann 2 Wochen dort zum Praktikum auch gewesen. Da hieß es Daumen hoch. Aber dann kam irgendwann der erste Arbeitstag. Und ich war dort und irgendwie fühlte ich es nicht. Und ich bin ein absoluter Bauchmensch, bin ich. Und habe einfach gesagt, nee, das ist es nicht.
Was du damals gefühlt hast, wahrscheinlich, gehen wir davon aus, ist, du willst nicht im Unternehmen arbeiten, sondern du willst an einem Unternehmen arbeiten.
Das, ja, ich glaube auch. Und vor allem war, glaube ich, die Performance ein bisschen zu langsam. Also ich habe nur gedacht, so, ah, Mensch, man kann so viel machen. Und jetzt, klar, es ist Ausbildung. Jetzt muss man wirklich sagen, ich sage heute zu meinen Auszubildenden, den Weg, den ich gemacht habe, ist um Gottes Willen nicht der richtige an der Stelle. Aber habe dann wirklich nach einem Tag meine Ausbildung geschmissen. Also ich bin dann in die Personalabteilung gegangen, habe den Ausbildungsvertrag nicht mal unterschrieben tatsächlich. Bin nach Hause gefahren, habe meinen Eltern gesagt, ich habe die Ausbildung geschmissen und die sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Die haben jetzt keinen Applaus geklatscht an der Stelle. Aber ich habe dann ganz offen und ehrlich gesagt, nein, das bin ich nicht. Das ist das fühle ich einfach für mich nicht und ich muss Sachen machen, wo ich 110% dahinter stehe. Und habe dann erstmal das gemacht, im Partykeller meiner Mama weitergemacht, was ich vorher auch gemacht habe, halt Fotografie, also dann ging es noch ein bisschen weiter in Richtung Hochzeiten habe ich dann gemacht, dann habe ich Eventdokumentationen gemacht, also ich habe eigentlich alles fotografiert, was geht, Abibälle, also überall, wo man mich brauchte. Und habe mich währenddessen aber wieder weiter beworben, wollte dann wieder in die Luftfahrt ein Stück weit mit rein und habe mich dann am Flughafen in Bremen beworben, am Flughafen in Hannover, Münster, Osnabrück, hatte dann auch die Zusage gehabt, aber es hätte erst ein Jahr noch gedauert, bis ich dann wieder starten konnte in das Ausbildungsjahr und habe dann gesagt, naja, das Jahr will ich ja nicht irgendwie liegen lassen, sondern mach weiter und es nahm dann immer mehr Dynamik an. Und irgendwann kommt natürlich so die Herausforderung, wenn du es jetzt richtig machen willst, brauchst du auch Kapital.
Dazu kommen wir gleich, zu dieser wichtigen Frage. Aber was man da zu Beginn schon raushört, ist einerseits die große Leidenschaft zur Fotografie und zweitens die Leidenschaft zum Fliegen. Und beides hast du ja sehr spannend verwirklicht in so einem Aufzug von deinem ersten in den fünften Stock mit 60 Sekunden Fahrzeit, Elevator Pitch. Was würdest du da jemandem sagen, was macht die Emotions for Life Group heute? Was ist euer Kerngeschäft?
Unser Kerngeschäft ist emotionale Content-Produktion. Das ist das Erste. Und dafür schlägt auch absolut mein Herz. Also wir sind ein Unternehmen, welches sich spezialisiert hat auf statisches und Bewegtbild, sowohl im Bereich Real, Foto und Film. Da haben wir auch zwei Gesellschaften. Dann haben wir unsere Studios am Standort in Herford, in einer der modernsten in ganz Europas tatsächlich, die wir 2020 errichtet haben. Dann gehört aber auch noch dazu Immobilien und auch Aviation und Investment. Und ich lebe immer nach dem Motto, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und wie eben gerade schon rausgehört, ich bin einfach ein Kind der Luftfahrt und habe dann gesagt, irgendwann möchte ich mal auch nicht nur hinten sitzen in Reihe 22D, sondern Reihe...
Sondern auch vorne am Steuer.
Sondern auch vorne am Steuer mit dem Blick nach draußen.
Ja. Genau. Jetzt, du sitzt ja auch im Foto- und Filmstudio vorne am Steuer und da gibt's, es ist ein, du wirst gleich sagen, wie groß, welche Fläche, welche Ausmaße das annimmt, weil wir sprechen ja nicht von einem kleinen Hinterhofstudio, sondern von was sehr Großen. Und da gibt's eine Frage, die mich besonders interessiert. An dieser Stelle der Hinweis auf The School of Hard Knocks. Das ist ein sehr spannender Podcast mit in Summe rund 20 Millionen Followern. Und so einer der Fragen, die da immer gestellt werden, ist die Frage, did you come from a lot of money? Oder woher kam das Startkapital für ein Fotostudio in der Dimension?
Ich war damals immer jemand, der das, was wir am Wochenende verdient haben mit Partybilder will, nicht, wieder gleich rausgeschmissen hat in Richtung, ach, wir machen irgendwelchen Spaß damit, sondern ich habe es einfach auf dem Bankkonto liegen gelassen. Und so hatte ich natürlich ein gewisses Startkapital gehabt, um Emotions for Life zu gründen im Jahr 2010. Aber wenn man dann noch weiter wachsen möchte, dann muss man leider auch mit Finanzinstituten zusammenarbeiten. Und nachdem ich das damals zum ersten Mal gemacht habe, weil ich war damals irgendwie 23, 24, als ich dann dieses Kapital benötigt habe. Und wir sprechen dort, ich bin dann zur Hausbank gegangen, habe gesagt, ja, ich habe hier eine Idee, wir wollen gerne weiter wachsen, wir wollen größer werden. Und jetzt aus heutiger Sicht, wir brauchten dann 100.000 Euro. Und dann hat man mich angeguckt und hat gesagt, ja, was haben Sie denn an Sicherheiten? Und ich habe gesagt, ja, mich und da draußen meinen gelben Mercedes-Benz Vito. Der fährt aber nur 110, weil danach drückt er die Kühlerflüssigkeit raus. Und das Gaspedal, da ist auch nicht mehr dieses Plastikding drauf. Ich glaube, die Zylinderkopfdichtungen halten auch nicht mehr ganz so lange. Und dann haben die gesagt so, okay. Schwierig. Ich habe 100.000 Euro gekriegt, aber zu einem Zinssatz, der zwischen gut und böse ist. Und habe mir eigentlich, nachdem ich alles zurückgezahlt, geschworen, dass ich so gut wie möglich auf Fremdkapital in meinem Unternehmen verzichten möchte in Zukunft. Und heute besitzen wir eine Eigenkapitalquote, die etwas über 80% ist mittlerweile sogar.
Wir haben ja mit dem Dr. Herwig Pfaffenzeller in einem der Vorgängerfolgen einen sehr guten und großen Steuerberater im Podcast gehabt und der hat gesagt, alles über 40% ist schon sehr gut. Ja? Aber du hast gerade gesagt 80%. Ja? Das ist doch eine Quote, die ist hervorragend. Damit kann ich mir die Frage, welche Rollen spielen Banken in deinem unternehmerischen Leben, auch sparen, weil ich finde, das ist ein sehr guter Ansatz und auch aber ein wichtiger Hinweis an die junge Generation, wenn es irgendwie geht, dann besser ohne Bank.
Ja, also man muss jetzt sagen, als wir 2020 unser neues Studio gebaut haben in Herford, dann kamen wir natürlich um Banken nicht herum. Aber wir hatten natürlich eine massiv bessere Ausgangsposition als einige Jahre davor. Das heißt also, wir konnten auf einmal ein Stück weit mit der Bank auch verhandeln über einen Zinssatz. Also auch da kann ich der jungen Generation sagen, setzt euch mit eurem Berater zusammen, tauscht euch aus, sprecht darüber, was sind die besten Konditionen natürlich auch. Und ganz interessant ist daraus dann irgendwann auch die Gespräche über, also irgendwann hatte ich nicht mehr nur den Bankberater, sondern auch den Vorstand. Und dem hatte ich dann irgendwann mal gezeigt, was mein damaliger Kreditvertrag war, auch von der Zinsthematik. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich war das immer das, dass wir keine Lust mehr haben, mit Banken zusammenzuarbeiten. Heute muss man sagen, ist es eine gute Zusammenarbeit auf Augenhöhe, aber das liegt natürlich auch ein Stück weit daran, dass wir kapitaltechnisch auch etwas unabhängiger sind dementsprechend. Aber ja.
Mhm. Magst du uns was erzählen zu den Dimensionen vom Fotostudio? Wie groß ist es?
Ja, also wir haben angefangen damals ganz klein in Bünde tatsächlich. Das ist so ungefähr 10 Kilometer von Herford entfernt. Da habe ich mal damals angefangen mit 250 Quadratmeter Studiofläche. Dann ging es nach Hittenhausen weiter. Das war dann ungefähr für 9 Jahre unserer Heimat. Und Ende 2019, Anfang 2020 haben wir für uns entschieden, dass wir ein neues Studio benötigen. Ein neues Studio, was zu uns passt, was zu den Größen passt. Aber auch Thema Nachhaltigkeit ist für uns ein wichtiges Thema. Wie können wir hier einfach auch vorangehen? Und da meine ich jetzt nicht nur Photovoltaikanlage, sondern halt, wie arbeitet das Gebäude halt dementsprechend? Und haben dann wirklich ein Gebäude gebaut, was 100% unseren Vorstellungen entspricht. Und wir sprechen da aktuell über 4.500 Quadratmeter. Davon sind ungefähr 2.500 Quadratmeter reine Studiofläche. Wir haben 10 Studios dort drinne mit einer eigenen Schreinerei, einer eigenen Malerei. Wir haben unsere Media Gallery, die wir nutzen halt, um auch Veranstaltungen durchzuführen mit bis zu roundabout 200 Personen an dem Standort. Wir haben eigenen Restaurant-Catering-Bereich, eigene Bar, Konferenzräume und natürlich ganz viele Arbeitsplätze.
Das heißt, wenn es bei dir ein Filmaufnahmen oder ein Shooting gibt von einem großen Möbelhersteller, Küchenhersteller, was auch immer, dann wird dort die Szenerie von deinen Architektinnen geplant, aufgebaut von den Tischlern und dann dieser Aufbau des Raums in der Halle oder im Studio sozusagen nachgebaut, das Licht künstlich gesetzt und dann geshootet.
Und dann aufwendig. Sehr aufwendig. Und in der heutigen Zeit, wo wir natürlich eben, was du eben auch schon sagtest, auch über Technologiewandeln sprechen. Wir sagen heute, wir produzieren Content mit 4 Technologien. Einmal Foto und Film real. Und dafür haben wir natürlich die Studios bei uns an dem Standort. Und dann gehört halt noch der große Part CGI und AI dazu. Das heißt also alles, was am Computer entsteht. Und da haben wir auch noch eine Tochterfirma in Polen, in Bydgoszcz, mit einigen Mitarbeitern, die uns da supporten an der Stelle.
Ist das deine Antwort auf KI, oder? Man könnte ja sagen, wer braucht im Zeitalter von ChatGPT und Co. Überhaupt nur irgendwelche Kameras?
Wir sehen's.
Oder Fotografen. Kann man doch alles über ChatGPT erzeugen. Was sagst du dann da?
Also ich bin ja immer ein Freund des Technologiewandels. Also ich bin ja angefangen mit der klassischen, wo ich reingekommen bin, gab schon die Digitalfotografie, da sprachen wir aber über 2 Millionen Pixel, das war das Maximum. Und relativ schnell kam dann auch das Thema Rendering, CGI. Und wir haben auch dann eine eigene Company daraus gegründet, weil wir auch hier wieder sahen, okay, Foto hat seine Berechtigung, auch die Filmproduktion hat seine Berechtigung. Aber eine zusätzliche Technologie kam dann und das ist das Bereich CGI. Also alles, was Rendering, künstlich generierte Bildmaterial oder künstlich generiertes Bildmaterial ist. Und da haben auch viele am Anfang gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Also kein Mensch wird das machen. Und heute produzieren wir roundabout 40% unseres Content-Outputs über das Thema CGI-Renderings. Und 2023, ich weiß noch, im Mai kam die Bilderstellung mit KI so ein Stück weit auf. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, meinen Prokurist einzupacken und wir zu unseren Kollegen nach Polen geflogen sind, nach Bydgoszcz an den Standort und haben gesagt, hey, passt mal auf, das ist ein Riesenthema, lasst uns sofort eine Taskforce hier gründen, lasst uns schauen, was geht, lasst uns gucken, wie können wir das für uns gebrauchen. Und damals, das muss man sagen, 2023 war das, da hat man lustige Katzenbilder damit erstellt oder Hundebilder. Also da waren wir noch gar nicht, wo wir heute so sind und es war natürlich alles noch nicht so authentisch, aber es entwickelt sich weiter. Und heute haben wir bei uns die Strategie, dass wir sagen halt, Marke und Brand oder Brand und Company muss halt authentisch sein. Das ist halt viel echte Kommunikation. CGI unterstützt das Gesamte und KI skaliert halt. Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema halt an der Stelle. Und wir verbinden das.
Warum sitzt jetzt diese Einheit in Polen? Was gibt es in Polen für ihre Vorteile? Weil CGI oder übersetzt sozusagen Computer Generated Imagery oder ja, künstlich erstellte Bilder. Warum Polen?
Warum Polen? Dadurch, dass wir in Herford sitzen, war unsere Herausforderung damals, Personal nach Herford zu rekrutieren. Also es ist halt nicht Berlin, München, Stuttgart, Düsseldorf, sondern es ist Ostwestfalen. Und dann haben wir halt geschaut, wie können wir unsere Expertise erweitern, haben dann auch eine Unternehmensbeteiligung, ein Unternehmen dazugekauft. Und dieses Unternehmen hatte dann in Bydgoszcz auch wieder ein Unternehmen. Und wir haben gesagt, wenn, dann machen wir alles all in, also wir wollen alles haben. Und daher haben wir diesen Standort dort übernommen. Aber jetzt muss man noch dazu sagen, der Technologiewandel ist dort nochmal etwas Stück weit stärker. Also Bydgoszcz ist auch eine Medienstadt, ist eine Studentenstadt und du bist unfassbar nah dran, auch durch die Hochschulen, die dort sind, was gerade sich so im Markt entwickelt. Und das heißt also, wir sind vielleicht so ein bisschen ein Stück weit First Mover, da sind die osteuropäischen Staaten echt ein bisschen stärker als wir hier, dass sich da dieser Technologie, auch die Offenheit einfach, also wir sind sehr, sehr bequem immer, wo wir sagen, das Alte, das Bewährte, das lassen wir mal so, wo die halt ein bisschen ein Stück weit neugieriger sind. Und das ist bei uns im Unternehmen eine ganz spannende Mischung, weil wir Einflüsse natürlich von denen kriegen, die mit unseren wieder gemischt werden und somit arbeiten wir natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Das heißt, diese Aussagen, die man aus Deutschland und Österreich sehr gerne kennt, wir haben es immer so gemacht, warum sollen wir es nicht wieder immer so machen, die gibt es dort eher nicht, sondern dort schaut man sich das Neue an und ist offen für Neues.
Ja, und das ist genau diese Sache halt. Und ich bin grundsätzlich ein Verfechter dieses Jahr, wir haben das schon immer so gemacht und wir machen das auch in den nächsten 20 Jahren so. Ich glaube, dass man unheimlich viele Chancen dadurch verpasst, weil viele haben mich natürlich auch am Anfang gefragt, KI, also Texterstellung, habe ich dann zu vielen Textern gesagt, hey, das ist ein richtig cooles Tool. Du kannst jetzt 20 Kunden parallel betreuen und mach doch mit denen einen Rahmenvertrag an der Stelle, dass du dich um die ganze Website-Texte kümmerst und jetzt hast du einen Mitarbeiter, der überschaubar Kosten generiert, sage ich mal vorsichtig, 24/7 ansprechbar ist. Also nutzt das doch. Aber viele denken immer aus der Gefahr heraus. Die sagen halt, das ist eine Gefahr für mich und ich sehe das dann auch als Chance. Und als dann KI in Richtung Bilderstellung kam und natürlich die Performance immer höher wurde, haben mich natürlich auch viele gefragt, hey Tino, gibt es dein Unternehmen noch in 1-2 Jahren? Wo ich ganz klar sage, ja, weil ich sehe es als Riesenchance, mit diesen Tools zu arbeiten. Wenn ich sehe, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles damit machen und tun und wie wir einfach Schnelligkeit, Performance aufbauen können. Also einfach diesen Skalierungseffekt, den ich gerade eben schon sagte, dass wir heute nicht nur ein Bild ausliefern, weil die Anforderungen, die unsere Kunden heute haben, sind natürlich unterschiedliche Medien auch zu bedienen. Das heißt auf der einen Seite Website, das heißt Social Media Themen. Alleine da unterscheiden wir schon in Richtung Instagram, TikTok. Dann haben wir YouTube, whatever in der Richtung noch, was dahinter kommt. Und jedes dieser Medien braucht auch einen speziellen Inhalt, den er bekommt. Und das heißt, also früher haben wir dieses eine Key-Visual gemacht, dann lief das halt 5 Jahre und heute ist es so, wir erstellen halt eine Vielzahl an Adaptionen, an Varianten und können das einfach dann für die jeweiligen Medien skalieren und auch Freisteller, also Produktfreisteller, die hat man früher fotografiert in einem Studio. Heute sage ich zum Kunden, schick mir bitte, weiß nicht, 3-4 Bilder. Wir erstellen den Freisteller über KI. Ist gar kein Thema.
Also das, was eigentlich für viele als große Gefahr in den Raum kommen könnte und wo man sagen könnte, Hilfe, gibt es dein Unternehmen noch? Hast du als große Chance genutzt und hast das jetzt integriert in deine Unternehmensgruppe und damit
das ist halt grundsätzlich ja immer so. Also alle haben auch als 2016, 2017 das Thema CGI, Renderings immer mehr kam, haben viele gesagt, naja, die Studios sind tot, die werden es in Zukunft nicht mehr geben. Es ist eher andersrum. Also wir produzieren aktuell, oder im letzten Jahr haben wir etwa 650 Realproduktionen gemacht in unseren Studios. Das heißt, ungefähr 3 Stück am Tag. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das heißt, da läuft auch eine Menge durch. Und für uns sehen wir halt eher, dass alle Unternehmensbereiche wachsen. Und das ist, glaube ich, einfach die Kunst zu sagen, nicht irgendwas als Gefahr zu sehen, sondern als Chance. Und wie kannst du das für dich nutzen diese Chance dementsprechend und nicht gleich abwerten oder abwehren, so nach dem Motto, nein, damit setze ich mich gar nicht auseinander, weil ich glaube, das ist die größte Gefahr, wenn neue Technologien kommen. Also ich sag mal, Beispiel des Smartphone, da gab es früher einen Hersteller, den kannten wir alle, der hat gesagt, es gibt nie ein Telefon ohne Tasten. Ja, heute ist es so, wir drücken alle auf einer Glasscheibe rum und das ist einfach, wo ich sage, nimm einfach die Technologie, nimm die Chance und nutz sie für dich und schau, was du daraus machen kannst.
Ja, auf jeden Fall wieder ein toller Tipp für die nächste Generation. Da nicht die Angst sehen oder die Gefahr sehen, weil wir sehen jeden Tag in der Tagesschau und sonst wo irgendwelche Gefahren und angstschürende Dinge, sondern das Positive draus ziehen und für sein Unternehmen zu nutzen.
Ich sag jeden Tag zu mir selber, ich stehe auf, um zu gewinnen. Also das ist so morgens, das ist jetzt sehr plakativ, aber das ist auch immer meine Motivation. Ich stehe nicht auf, um zu verlieren, sondern ich stehe auf, um zu gewinnen. Und das heißt nicht nur gewinnen irgendwie in Umsatz, sondern gewinnen Motivation meiner Mitarbeiter, gewinnen Begeisterung bei meinen Kunden dementsprechend, bei meinem Partner, bei meinen Lieferanten. Also das ist die wahre Unternehmenskunst natürlich auch für mich, die besten Leute zu finden, auszubilden, weiterzubilden, zu behalten, und ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen an der Stelle. Und jetzt nicht nur in Richtung Ökologie, sondern auch in Richtung Ökonomie gedacht.
Den ökologischen Teil kann man ruhig kurz ausführen, weil ich habe es sehr spannend gefunden, dass auf der Website genau beschrieben wird, dass zusätzlich zum Eigenstromverbrauch der Strom von 101 Häusern
rechnerisch
gedeckt werden könnte mit den Photovoltaikanlagen, die du am Dach des Fotostudios hast. Wie wichtig ist der Bereich für dich?
Also, das war einer, ich habe das, als wir mit der Planung angefangen haben, haben wir halt gesagt, wir wollen halt neue Standards setzen und die PV-Anlage, die auf dem Dach ist, ist eine. Das ist bei uns in dem Ort, wo wir sind, eines der größten Anlagen. Wir haben 450 kW Peak oben auf dem Dach und ja, so viel benötigen wir gar nicht. Ich habe aber jemanden wahnsinnig Gutes bei mir im Unternehmen, der Lukas Bunte, der auch Mitglied der Geschäftsleitung bei uns ist, der einfach ein wahnsinniger Mastermind ist, was das angeht. Also wir haben oben auf dem Dach die PV-Anlage, die natürlich unseren Strom erzeugt. Dann halt speisen wir halt ein, weil wir nicht wirklich alles benötigen, so groß wie sie ist. Aber auch das gesamte Unternehmen ist Smart Company. Also wir haben ein System bei uns auch, wo alle Verbraucher beim Abschließen des Unternehmens wirklich hart vom Strom getrennt werden. Also wir haben keinen Standby-Strom bei uns zum Beispiel. Alles wird komplett runtergefahren im Unternehmen, bis auf relevante Themen wie Server, Kühltechnik und all diese ganzen Themen. Auch die ganze Heizung ist komplett im Hybridverfahren. Also wir schauen dann halt immer, was ist zum Beispiel gerade günstiger? Ist es Strom? Ist es der Gaspreis dementsprechend? Weil klar, wo wir gebaut haben, war noch fossiler Brennstoff ein Thema. Aber darum haben wir halt schnell auch nachgerüstet, haben gesagt, wir gehen in ein sogenanntes Hybridheizverfahren. Bedeutet, dass wir natürlich auch eine Art Wärmeklimapumpe oder Wärmeklimaanlage dort haben und können durch oder mit überschüssiger Energie natürlich auch das Gebäude im Winter heizen und im Winter heizen und im Sommer halt dementsprechend kühlen. Und das ja nachhaltig, ohne irgendwie Strom aus außerhalb des Unternehmens kaufen zu müssen dementsprechend halt.
Also eigentlich eine autarke Produktionsstätte.
Ja, fast, ja, nicht ganz. Also außen, also es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Wir haben einen riesen Biotop angelegen lassen. Wir haben einen riesen Rückhaltebecken bei uns unter dem Parkplatz halt dementsprechend. Ich weiß gar nicht, wie viel zigtausend Kubik Wasser da reingeht. Wir haben unsere eigenen Bienen, also ungefähr 20.000, es können mal mehr oder mal weniger sein. Wir machen unseren eigenen Honig bei uns halt auf dem Gelände. Haben halt extra auch Forstpflanzen setzen lassen. Obwohl das alles gar nicht irgendwie in der Bauvorschrift war, haben wir einfach gesagt, wir wollen viel, viel mehr machen, weil wir natürlich ein Stück weit in die Natur eingegriffen haben. Wir haben Boden versiegelt. Also wollen wir auch was zurückgeben dementsprechend. Und auch, wie wir die Produkte ausgesucht haben, die im Unternehmen sind. Also wir haben halt gesagt, wir wollen einen Mineralgussfußboden haben. Wir wollen Echtholzparkett verbaut haben, also ein Holzprodukt dementsprechend. Auch dort, was Beleuchtungstechnik angeht, mit Bewegungsmelder, Sensorik halt auch, dass wir wirklich schauen, dass wir so energiesparend wie möglich unterwegs sind.
Also eine wahnsinnig innovative Stätte des Schaffens. Ja, da kann man sehr, sehr gerne dort arbeiten und ja, das klingt alles wie eine wahnsinnig große Erfolgsstory. Und trotzdem ist immer eine der spannendsten Fragen im 52 Runs Podcast die nach einer Niederlage. Und man glaubt, wenn man so die Webseiten der Unternehmen anschaut und die Unternehmer, wie sie erzählen, wo sie jetzt sind, dass das so ein Durchlaufen war und es gab nie Probleme und man landet dort, wo man jetzt ist und alles ist toll. Mhm. Aber vielleicht gab es auch in deinem unternehmerischen Leben, das jetzt schon, was Emotions for Life betrifft, 15 Jahre alt ist, auch Rückschläge. Welche waren das?
Ja, also natürlich gab es Rückschläge und das ist, glaube ich, auch viel, viel wichtiger als zum Teil die Erfolge, weil aus den Erfolgen lernst du nichts, aber aus den Rückschlägen lernst du. Du reflektierst dich oder du solltest dich reflektieren. Was kann ich besser machen? Was kann ich verändern dementsprechend? Und einer dieser, ja, hatten wir eben schon gesagt, Kapitalthemen waren natürlich so, 100.000 Euro mit einem Zinssatz über 10%. Das war damals so, weil ich hatte ja nichts. Darum war es halt auch wirklich so, wo ich gesagt habe, ich war froh, als ich das dann zurückgezahlt habe und habe dann eigentlich mal gesagt, ich will eigentlich nie wieder Geld aufnehmen. Aber ich glaube, einer der brisantesten Rückschläge waren für mich Ende 2019 gewesen. Ich war tatsächlich hier in Österreich unterwegs und irgendwann, oder man muss noch davor sagen, das Gebäude, in dem wir vorher waren, war gemietet. Das war nicht unser Eigentum. Ich war hier in Österreich unterwegs und auf einmal rief jemand von der Feuerwehr an und ich konnte mein Telefon wirklich weit weghalten. Der sagte, Herr Röse, ich versuche jetzt seit über 5 Jahren mit ihm einen Termin zu machen zur Brandschau. Ihr Vermieter sagt mir immer wieder, datenschutzrechtlich, Filmproduktion, ich darf nicht. Und jetzt musste ich schon beim Bürgermeister vorsprechen, ich möchte einen Termin. Und ich sage, ja, kommen Sie gerne jederzeit vorbei, Sie sind jederzeit herzlich eingeladen. Wie jetzt? Ja, ich sag, ist gar kein Problem. Ich sag, fahren Sie jetzt hin? Ja, nee, ich würde mich dann auch mit Ihnen treffen, ist gar kein Thema. Und so, ja, bin am Freitag wieder da, ist gar kein Thema, wir können uns dann treffen. So, er kam an dem Freitag, kam mit Baumunterlagen und sind wir durchgegangen, hat er gesagt, ja, Mensch, hier einmal, da müsste vielleicht ein Schloss mal ausgewechselt werden, kein Problem. Und dann kamen wir in einen Bereich, was bei uns der gesamte Bürobereich war, Bildnachbearbeitung, Projektmanagement. Und er klappte seine Mappe auf und sagte auf einmal, was ist das hier? Ich sage, ja, das ist unsere Bürofläche und das schon seit einigen Jahren. Und er sagte, nee, das ist eine Lackier- und Walzstraße hier. Und ich sage, wie bitte? Ja, das ist gar nicht zugelassen. Ich sage, oh, ja, müssen wir mal gucken. Und dann ging es weiter in dem Gebäude. Und auf einmal sagt er, wo ist denn die Brandmauer? Und wir haben uns immer jahrelang gefragt, auf dem Boden hat man gesehen, da war irgendwas mal, aber das wurde dann auch irgendwie zugeschüttet. Und er sagt, hier muss eine Brandmauer stehen. Und ich sage, hier steht seitdem ich dieses Gebäude miete, nie eine Brandmauer drin. Also ich kenne das gar nicht. Und dann sagt er, jetzt haben wir ein Problem. Brandschau wird jetzt hier gestoppt an der Stelle. Und der nächste Termin ist mit dem Bauamt. Und es droht eine Nutzungsuntersagung. Und ich sage, ja, was bedeutet das denn jetzt? Und da sagt er zu mir, dass hier Feierabend ist, hier wird nicht mehr gearbeitet. Und dann habe ich realisiert in dem Moment, hier wird nicht mehr gearbeitet. Keine Kundenprojekte, keine Mitarbeiter. Ja, hier wird nicht mehr gearbeitet.
Das heißt, du warst in viele Jahre in dem Gebäude eingemietet und irgendwann in diesen nach acht Jahren kommt jemand daher, die Behörde macht eine Brandschau und sagt, stopp.
Ja, stopp. Jetzt muss man aber dazu sagen, die Behörde, es kam dann der Termin mit dem Bauamt bei uns und die wollten uns überhaupt nichts Böses, sondern die wollten einfach jemand, der seit 30 Jahren dort Miete nimmt für ein Gebäude, dem zeigen, dass es so nicht funktioniert. Und haben uns natürlich gesagt, ja, Nutzungsuntersagung droht weiterhin. Das Gebäude muss komplett ertüchtigt werden. Das bedeutet, weil unser Vermieter war damals immer der Meinung, alles ist Bestandsschutz, nichts hat Bestandsschutz in Anführungsstrichen. Dann hieß es auch, wir können jetzt noch eine gewisse Zeit hier bleiben, aber dann müssen wir ausziehen. Wir durften, der Vermieter hat uns dann gekündigt. Und wir wussten halt, Ende 2019, es war im Dezember, die Zeit spielt jetzt gegen uns. Wir hatten zu dem Zeitpunkt 12 Monate Zeit, ein neues Zuhause zu finden. Und wenn man aus einer Gewerbeimmobilie gekündigt wird, da gibt's keinen Kündigungsschutz, da gibt's nichts, sondern da musst du halt deine Sachen packen. Wir haben uns dann einige Gebäude angeguckt und haben eigentlich relativ schnell im Januar gemerkt, davor im Januar 2020, wir finden nichts Passendes, es sieht nicht gut aus, was machen wir denn jetzt? Haben dann Grundstücke gesucht. Damals dachte ich auch noch, die gibt's so frei verkäuflich. Das war dann auch etwas herausfordernder. Wir haben dann ein Grundstück wir haben dann halt vier Grundstücke uns angeschaut und eins hat uns wahnsinnig gut gefallen, was aber von der Topografie am herausforderndsten war, weil wir 9 Meter Höhenunterschied hatten, die gebuddelt werden mussten auf einem Plateau, also für was wir uns am Ende entschieden haben. Konnten uns halt auch einigen mit unserem Vermieter, dass wir bis Mai 2021 in dem Gebäude bleiben dürften. Da gab es dann halt nochmal so eine Übergangsklausel, weil ja, jetzt muss man sagen, wir haben dann angefangen, ein Bauunternehmen zu suchen, haben dann auch ein sehr, sehr gutes gefunden. Und ich bin da mit der Tür reingefallen und habe gesagt, ihr habt genau 8 Monate Zeit, ein Gebäude zu bauen. Was unseren Ansprüchen, schafft ihr das? Und da gibt es ein ganz tolles Unternehmen bei uns in der Region, das ist die Firma Goldbeck. Ich habe dann Henrik Goldbeck gefragt, das ist der Eigentümer, schafft ihr das? Und er sagte, du ganz offen und ehrlich, schick dir morgen 60 Jahre Goldbeck-Erfahrung vorbei. Die sollen sich das anschauen und irgendwie kriegen wir es hin. Und jetzt muss man wirklich sagen, Goldbeck hat es geschafft, innerhalb von 8 Monaten Bauzeit uns ein Gebäude hinzustellen, was ja voll unseren Vorstellungen entspricht. Bisschen noch spannender Punkt ist noch die Beauftragung des Gebäudes. Die Beauftragung des Gebäudes ist ja ein paar Millionen Euro Investmentvolumen, hat stattgefunden am Tag des Lockdowns. Also wir hatten ja dann noch Corona 2020 und ich habe das Gebäude am Tag des Lockdowns beauftragt, als alle Aufträge uns um die Ohren geflogen sind. Und ich habe gesagt, Krisenzeiten waren eigentlich immer die besten Zeiten für uns. Also Vollgas, wir machen das. Und
irgendwie kann man das genau zu der Zeit machen, weil zum Zeitpunkt des Lockdowns glaubst du ja, okay, die Welt steht nicht mehr. Lockdown, alles tot und vielleicht auch Aufträge tot, kommen noch Aufträge rein. Wie kommt mein Team rein? Alles mit Mundschutz und so weiter. Wir kennen das ja. Aber zu der Zeit das neue Gebäude beauftragen und dann Millionen Investment zu unterschreiben,
musst
du gute Nerven haben.
Da musst du gute Nerven haben, aber es war alternativlos. Und ich bin ja immer jemand, der sehr positiv denkt. Ich sage dann natürlich, konnten in dem alten Gebäude ja nicht mehr bleiben. Das war halt auch endlich da an der Stelle. Ich war glücklich, dass ich eine Lösung natürlich gefunden habe, weil das Schlimmste wäre passiert, hätten wir diese Lösung nicht gefunden. Mein gesamtes Geschäftskonzept wäre einfach obsolet geworden, weil meine Mitarbeiter haben keinen Arbeitsplatz mehr, wo sie arbeiten gehen können. Wir haben keine Studios mehr, wir haben nichts mehr. Und natürlich habe ich gesagt, man hat das schon gemerkt, die Aufträge wurden alle storniert, es funktionierte nichts mehr und Tino hat gesagt, wir unterschreiben das. Und danach habe ich erstmal 2, 3 Jägermeister getrunken, als ich das beauftragt habe, weil ich gesagt habe, ist schon ziemlich, wie du gerade auch sagtest, mutig und verrückt. Aber ich bin immer, auch da habe ich gesagt, das wird schon, das geht sich schon aus, wie man hier in Österreich sagt. Also
und es ist hier ausgegangen.
Das
Bauunternehmen hat den Zeitplan einhalten können. Du hast ja gesagt, es war auch eine Hanglage, es muss sehr viel Erde transportiert werden, es war ein großer Aushub.
Erster Tag, die Bagger kamen und wir haben natürlich Erdproben gezogen und eigentlich war alles gut. Man hat gesagt, es ist etwas Schieferton in einer Ecke, aber das sollte uns nicht tangieren. Der Bagger kam, der erste Aushub war, Telefon klingelt, Tino, kannst du mal gerade zur Baustelle kommen? Ja, und dann ich denke, wir haben mit schlechten Nachrichten, wir sind jetzt schon auf Schieferton gestoßen. Ja, und ich sage, und jetzt? Ja, das kostet ungefähr 300.000, 400.000 Euro mehr, weil wir müssen das jetzt alles ausheben. Wir müssen, es ist halt auch, Sondermüll. Das heißt also auch, muss besonders entsorgt werden, diese Erde. Und dann muss alles mit Magerbeton versiegelt werden dementsprechend. Ja, ich sage, dann machen wir das jetzt. Und dann gucken die mich alle an, rastest du jetzt nicht aus? Möchtest du nicht gegen Bagger treten oder sonst was? Ich sage, hilft das? Ich sage, geht es dann raus? Ich sag, also sparen wir dadurch irgendwas? Ich sag, bestellt lieber jetzt 5 Bagger mehr. Ich sag, 10 LKW mehr. Holt schon mal die Betonmischer ran. Ich sag, Vollgas. Ich sag, der Schubhebel wird nur nach vorne gestellt. Ich sag, wir halten hier keinen Tag an. Ja, unterschreibst du uns das gerade? Ich sag, klar, gar kein Thema. Ich sag, leg los. Und das ist halt die Sache, was willst du, ich sage auch immer so, wenn irgendwas passiert ist, sage ich immer, weine nicht über verschüttete Milch. Du kannst es nicht ändern. Also nimm es an, schau, was du daraus machen kannst, mach das Beste aus der Situation, weil du kannst dich drüber ärgern, du kannst jetzt irgendwie, wie die auch sagten, du kannst gegen den Bagger treten, aber du wirst nichts an der Situation ändern. Also nimm die Situation an, mach daraus was und schau lieber in die Zukunft. Weil die Zukunft kannst du verändern, die kannst du gestalten. Aber das, was da jetzt gerade ist und in der Vergangenheit, das kannst du nicht mehr verändern. Also schau, dass du das annimmst und mach was draus.
Also mir macht jetzt gerade zu dem Zeitpunkt der eigene Podcast besonders viel Spaß, weil ich wäre der gegen den Bagger getreten hätte. Und zwar 300.000 Mal. Aber ich werde diesen Tipp sehr gerne auch selbst aufnehmen und natürlich über diesen Weg verbreiten. Die Einstellung gefällt mir unglaublich. Aber ich weiß ja, das war dann auch in der Folge nicht problemlos, weil das Gebäude ist gestanden, wurde eröffnet, ja. Und dann kam so eine Hochwassersache.
Nein, das war die Hochwassersache war tatsächlich in dem alten Studio noch. Also
okay, aber darüber musst du dann was erzählen.
Ja, also, das war
bei Niederschlägen.
Also eben, man merkt, man ist immer. Es gibt einige Sachen. Es gab zum Beispiel eine Situation bei dem alten Gebäude auch. Das war, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre, bevor wir dann halt ausgezogen sind. Meine Mama war gerade in Südafrika, kam wieder. Wir saßen sonntags abends in einem Restaurant, haben gerade den Aperol bestellt und dann klingelte mein Handy mit Unbekannt. Ich gehe dran und dann sage, ja, Herr Röse, hier ist die Polizei. Sind Sie Eigentümer und Inhaber von Emotions for Life? Ich sage, ja. Ja, aus Ihrem Unternehmen kommt aus allen Türen und Toren Wasser raus. Und ich dachte erst, oh mein Gott, das ist ein Scherz. Ja, ich sage, ich fahre da mal hin, bin da hingefahren. Und es war wirklich wie ein Film. Die Rampen waren geschlossen, die Türen waren geschlossen, es kam überall Wasser raus. Es war so ein bisschen erstmal wie ein Film. Ich dann da reingegangen, und auf einmal stand ich schon knöcheltief im Wasser und je weiter ich reingegangen bin, desto tiefer.
Und was war das, ein riesengroßer Rohrbruch?
Das war tatsächlich, also wir hatten an dem Freitag davor, wir hatten eine Film- und Fotoproduktion für den Hersteller Hans Grohe. Und irgendwie war der Wasserdruck nicht richtig, war der nicht konstant. Und dann haben wir unserem Vermieter angerufen, der hat ein Installationsunternehmen angerufen, ein Sanitärunternehmen. Und wir waren damals angeschlossen an die Hauptleitung. Das heißt also, im Gebäude war ein Druckregulierer verbaut, so ein genannter Druckminderer. Und die kamen dann freitags morgens und haben diesen Druckminderer rausgebaut. Und auf einmal hatten wir natürlich, ich weiß nicht, was der normale Anschluss ist, aber das Dreifache auf unseren kleinen Leitungen sitzen. Und interessanterweise auch da, wir sind nach Österreich geflogen, der Jan und ich, zu einem Meeting, sind abends wieder retour, waren um 11 Uhr noch freitagsabends in dem Unternehmen gewesen und da war nichts. Deshalb konnte man so ein bisschen ausrechnen, wann das irgendwie hätte sein müssen oder wann das passiert ist, weil man gesehen hat auch, wie viel Liter durch die Wasseruhr gelaufen sind tatsächlich, weil eine Mitarbeiterin, nachdem dieser Druckminderer getauscht worden ist, einmal die Wasseruhr fotografiert hat. Warum auch immer, sie hat die Wasseruhr fotografiert und es war einfach so, dass die kleinen Eckventile das nicht mehr gemocht haben, dass der dreifache Druck auf ihnen war und sind dann so mehr oder weniger aus der Wand geflogen. Und dadurch ist dann quasi das Gebäude geflutet worden.
Das ist übers Wochenende passiert?
Oder übers Wochenende.
Und am Montag wieder Produktion wahrscheinlich.
Genau, also tatsächlich, also übers Wochenende ist vollgelaufen. Sonntagabend war ich dann um 8 Uhr da und bin da reingegangen, habe da erstmal den Haupthahn gesucht, alles drum und dran und habe dann gesagt, ja, sorry für das Wort, aber scheiße. Morgen früh haben wir Kunden aus England bei uns, wir haben Kunden aus der Schweiz, wir haben Kunden aus Niederlande und halt aus Süddeutschland, aus Schiltach. Das können wir jetzt nicht absagen. Und wir hatten wahnsinnig Glück, dass diese Sets, die dafür gebraucht waren, etwas höher standen. Die wurden auf eine Palette gebaut, also die standen nicht im Wasser, aber die gesamte anderen Hallen waren alles unter Wasser. Und dann habe ich alle angerufen, die verfügbar sind und habe gesagt, hey, wir müssen hier Wasser rausschippen, ich brauche Nasssauger ohne Ende. Wir waren dann mit ganz, ganz vielen Leuten nachts da, weil ich gesagt habe, scheitern ist keine Option. Wir sagen dieses Projekt nicht ab. Morgen früh, wenn der Kunde um 9 Uhr hier drinne ist, ist alles wieder halbwegs normal. Alle haben mich für verrückt erklärt, für wahnsinnig. Also ich hatte auch dann, jetzt bashe ich wieder meinen Vermieter, der war dann auch irgendwann da, der sagte dann immer, ist nicht so schlimm. Meine Mitarbeiterin sagte dann irgendwann, wenn Sie das noch einmal zu ihm sagen, und der rannte immer hinter mir her, dann kann ich nichts mehr garantieren. Also da war ich dann auch nicht mehr ruhig, weil ich habe gesagt, hier ist gerade meine gesamte Existenz schwimmt quasi weg, also bildlich. Tatsächlich, ich war bis nachts 4 Uhr dort, hab Wasser rausgeschüppt mit Nasssaugern, allen drum und dran. Die Hallen waren halt wirklich einmal trockengelegt. Am nächsten Morgen stand ich dann ich bin dann glaube ich um 5 nach Hause gefahren, habe eine Stunde geschlafen, stand kurz vor 7 wieder dort und dann aber in Arbeitskleidung und meine Mitarbeiter habe ich alle vor der Tür begrüßt und die haben schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Und ich stand aber gesagt, hey, passt mal auf, wir sind hier mit 40.000 Liter Wasser gestern Abend abgesoffen, wir haben gleich Kunden da, Sets abreißen, geschaut, was wir machen können. Ich sag, hab dann Arbeitsaufgaben verteilt, was, wo, wie funktioniert. Und jetzt muss man wirklich, das ist der Hammer, der Kunde hat nichts davon gemerkt, hat irgendwann mal mittags gefragt, warum denn hier so eine Luftfeuchtigkeit in der Halle ist, was denn da los wäre. Es war natürlich so ein bisschen wie Sauna dann, weil alles nass war natürlich die Nacht vorher. Und dann haben wir ihm Fotos gezeigt und dann hat er gesagt, das hier? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist keine 12 Stunden her. Und er sagte, wir wären wahnsinnig, also wie das denn wäre. Und wir haben gesagt, ja, das ist das, wenn du was willst, dann kannst du es auch erreichen. Und auch das war natürlich ein Rückschlag, aber da hat man auch gesehen, wenn man was möchte, wenn man das will und nicht negativ da dran geht und einfach den Kopf, ja, in dem Fall nicht in Sand, sondern ins Wasser steckt, dann kann man auch was schaffen.
Aber es hat doch wahrscheinlich auch beim Team was bewirkt und so zusammengeschweißt und motiviert, dass man es geschafft hat, oder?
Das muss man ja wirklich bei uns sagen. Also die wahren Akteure, die Künstler stehen ja hinter mir. Also ich bin ja nur der Kopf, ich bin ja der Visionär, wo auch immer wieder alle sagen, der hat wieder wahnsinnige, verrückte Ideen. Also auch wenn ich aus dem Urlaub wieder komme, da haben alle immer wieder Panik, so was bringt der jetzt wieder an Ideen mit? Aber genau das ist halt die wahre Unternehmensleistung, dieser Team Spirit dementsprechend, dieses Miteinander. Gerade in der Kreativbranche ist es unheimlich wichtig, da einfach miteinander nach vorne zu gehen und natürlich auch dort mit den Mitarbeitern, wo das zum Beispiel passiert ist, zu zeigen, hey, wir schaffen das, wir gucken nach vorne. Und auch natürlich, was ich eben erzählt hatte, mit dem, wo es dann hieß, Nutzungsuntersagen, habe ich zu meinen Mitarbeitern gesagt, ihr könnt euch auf mich verlassen. Ich sage, wir werden das schaffen. Und alle natürlich auch, wie willst du das jetzt schaffen? Willst du ein Gebäude aus dem Boden stampfen? Ja, das will ich tun. Und das ist, glaube ich, diese Verlässlichkeit, die Verbindlichkeit miteinander, diese Vertrauensbasis. Ich habe viele Mitarbeiter, die nicht seit Anfang an dabei sind, aber die schon auch über 10 Jahren in dem Unternehmen sind und natürlich auch diesen Wandel dieses Unternehmens mitbekommen hat. Ich sag mal, von der verrückten Start-up-Bude bis hin jetzt, ich sag mal, zu einem Teenager. Also wir sagen halt, wir sind noch kein alteingesessenes Unternehmen, sondern wir sagen
mit 15 Jahren direkt mitten in der Pubertät. Ja?
So ist es, so ist es.
Aber dieser Team Spirit oder diese Gedanken von wegen Scheitern ist keine Option, das zieht ja dann auch an, weil in der Kreativbranche so die motivierten jungen Leute zu finden ist bestimmt nicht leicht und die suchen sich dann aus, wo es besser passen wird und merken, bei euch ist ein ganz anderer Spirit drinnen, weil er eben auch so vorgelebt wird.
Ja, also man muss sagen, nachdem wir dieses Gebäude errichtet haben, haben wir es auch mal ein bisschen einfacher, natürlich auch Talente. Also ich sage immer, die Außenhülle ist jetzt eine etwas andere, aber das war das Herz von innen drinne, das war schon immer das Gleiche. Wir haben heute natürlich einen Arbeitsplatz, der super modern ist. Wir arbeiten in unserer Media Gallery, wir haben so Deckenhöhen, die sind knapp 10 Meter. Es ist alles offen, Kommunikation, sehr nah beieinander, alles sehr, sehr modern halt auch. Und das macht den Leuten natürlich Spaß. Also wir sitzen auch, oder wir haben unser Gebäude am Hang, wir gucken in ein wunderschönes Naturschutzgebiet rein. Das macht schon ein bisschen was. Und nebenher haben wir natürlich sehr, sehr, sehr viele spannende Projekte.
Kann ich nur bestätigen. Ja, ich habe die Fotos und die Bilder auf der Website mir angeschaut und das ist auf jeden Fall ein Ort, wo es sich lohnt zu arbeiten, ja. In dieser Umgebung. Ja.
Wenn du das nächste Mal in der Region bist, gerne vorbeikommen.
Sehr gerne. Wir haben jetzt über einen Schwerpunkt oder ein Hauptthema lange gesprochen, aber es ist ja nicht ein Unternehmen, sondern mehrere Unternehmen in der Emotions for Life Group und auch weitere Beteiligungen. Besonders würde mich zum Schluss nur interessieren, das Thema, weil wir haben ja eingangs gesagt, deine zwei großen Leidenschaften. Einerseits die Fotografie, die damit verwirklicht wurde, aber andererseits auch die Fliegerei. Ja? Du beschäftigst 4 Piloten.
Genau, also wir haben
eine Prise.
Wie kannst du
kleiner Themensprung.
Ja, also wie kam es dazu? Auch das war Anfang 2020 kam das dazu. Ich bin ja immer jemand, der sehr, sehr viel unterwegs ist, der sehr reist. Früher hatte ich 4, 5 Reisetage in der Woche gehabt. Und irgendwann kam halt auch die Situation, dadurch, dass wir in Ostwestfalen sitzen, dass halt Kunden auch zu uns mal gesagt haben, hey Tino, pass mal auf, wunderschön, ihr habt ein richtig tolles Setup, alles drum und dran, Aber wenn wir zu euch wollen, das ist schon echt ein Ritt. Also mit dem Auto sind wir dann so und so viele Stunden unterwegs. Mit der Deutschen Bahn können wir nicht fahren, weil unverlässlich an der Stelle. Überleg dir mal was. Und das war nicht nur ein Kunde, sondern auch mehrere Kunden. Und dann gab es so erst die Überlegung, nochmal einen Standort woanders zu eröffnen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir halt einen Standort eröffnen, da Equipment installieren. Aber ist das wirklich die wahre Lösung von allem? Und ich sag, das Herz sitzt ja hier. Hier haben wir die Leute, hier haben wir unsere Talente. Hier läuft alles zusammen. Ist es nicht eher anders gedacht, dass wir die Leute zu uns holen, dass wir denen diese Herausforderungen abnehmen? Und dann war natürlich erstmal die Frage, ja, wie willst du das denn machen? Da habe ich gesagt, ja, ich sag, dann holen wir uns ein Flugzeug. Und ja, das ist wieder einer dieser Ideen, wo alle wieder dachten, im Team-Meeting, oh, er dreht wieder durch. Und ich habe gesagt, so, ich beschäftige mich mal damit. Und dann habe ich tatsächlich einer unserer Piloten kennengelernt, den Björn. Björn war damals Pilot bei TUIfly, dann bei der Condor und ist dann in die Privatfliegerei eingestiegen. Und dann war es, habe ich gesagt, Björn, du pass mal auf, wie kauft man denn ein Flugzeug? Also Auto wissen wir alle, gibt's Plattformen, aber wie läuft das denn bei Flugzeugen? Und da hat Björn mir das mal so ein bisschen erklärt. Es gibt eben die Webseiten, aber ja, ich sag, da muss man gucken, die meisten Flugzeuge gibt es dann irgendwie in den USA natürlich auch oder ja, weniger in Europa halt dementsprechend, das Flugmuster, was wir gesucht hatten damals.
Das heißt, aus dem Need der Kunden, das ist jetzt so weit weg.
Ja, ja? Genau.
Hast du überlegt, ja, wie bringe ich die Kunden zu mir mit einem Privatflugzeug?
Genau.
Das ist doch klar.
Das war die Überlegung, dass ich einfach gesagt habe, ich nehme die deren Herausforderung ab und mache die zu unserer Lösung an der Stelle. Und ja, wir sind dann auf die Suche gegangen tatsächlich und ich habe jemanden dann losgeschickt, der in die USA geflogen ist und sich Flugzeuge angeschaut hat. Jetzt muss man darüber lachen. Tatsächlich, ich habe nachher das Flugzeug in Posen gefunden, also in Polen, weil ich gesagt habe, hey, guck mal, da steht diese Supermaschine. Also ich bin da natürlich auch immer so einer, der auch auf Lackierung Wert legt und all solche Sachen, dass das wirklich toll aussieht. Und dann habe ich gesagt, hey, dieser Maschinentyp, den wir suchen, den gibt's in Polen. Dann ist das ist auch ein Österreicher, der die Maschine für uns oder die Maschinen angeschaut hat. Dann ist er aus den USA wieder retour geflogen nach Posen hin und hat dann gesagt, Hino, das ist das perfekte Flugzeug. Ja, habe ich gesagt, gut, Gerald, dann nehmen wir das. Wie geht es jetzt weiter? Weil wie kauft man denn sowas? Ja, ich weihe dich dann mal ein. Und das war dann auch sehr spannend. So Flugzeuge werden in Dollar gekauft. Und klar, wir Eurozone. Und Dollar ist natürlich, hat Währungsschwankungen halt an der Stelle. Und das geht dann immer hoch, geht runter. Und gerade bei den Summen kann da mal gerade über ein paar 10.000 Euro dann immer entscheiden, wenn du zum schlechten Moment kaufst. Ich habe dann zum Glück zu einem relativ guten Zeitpunkt gekauft, weil ich habe das noch 3 Monate nach analysiert. Meine Partnerin hat dann immer gesagt so, Tino, du hast dieses Flugzeug gekauft, du hast die Dollar gekauft, du musst jetzt nicht noch 3 Monate gucken, weil es gab da morgen mal immer morgens so, wo ich sage, ach, hätte ich jetzt gekauft, jetzt hätte ich wieder, weiß ich nicht, 5.000 Euro mehr gekriegt und dann gab es auch Tage, Gott sei Dank habe ich damals gekauft, jetzt hätte ich ja 10.000 Euro verloren, das bin ich aber an der Stelle. Auf jeden Fall haben wir das Flugzeug dann gekauft und dieses Dollargeschäft muss immer über die USA gehen. Und damals war es so gewesen, dass ich dann das Flugzeugkennzeichen in den Verwendungszweck reingeschrieben habe, plus den Modelltyp und dann diese Überweisung abgeschickt haben. Diese Überweisung musste, wie gesagt, einmal über die USA gehen, einmal über die Citibank in New York. Und dann hieß es von der Bank 2 Tage später, ja, das Geld ist beim Empfänger angekommen. Da habe ich die Piloten gesagt, hier Björn, fliegt mal rüber, holt das Flugzeug ab. Dann sind die nach Polen geflogen, saßen dann da in Posen und haben dann gesagt, ja, sie wollen gerne den Schlüssel haben fürs Flugzeug. Und dann sagten die, ja, aber ist gar kein Geld hier. Und dann ruften die mich wieder an und sagen, Tino, ist kein Geld hier. Ich sage, wie ist kein Geld hier? Ich bei der Bank wieder angerufen, sage, sorry, die Piloten sind jetzt da, die kriegen das Flugzeug nicht, das ist kein Geld. Doch, das muss da sein. Wurde ein Nachforschungsantrag gestellt. Das Geld wurde von den US-Finanzbehörden einkassiert. Ich sag, wie einkassiert? Ja, Verdacht zur Unterstützung einer terroristischen Organisation. Ich sag, wie bitte? es kam dann ein Fragekatalog mit, ich weiß nicht, über 100 Fragen. wieso ich auf der Welt bin, wer meine Eltern sind, weiß ich nicht, wo ich geboren bin, was meine Tätigkeiten sind, wie viele Kreditkarten ich habe, was auch immer. Diesen Fragenkatalog musste ich beantworten und da habe ich gesagt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Es stand auch ganz klar drin, ich sollte bitte absehen von Einreisen in die USA, ich könnte direkt in Gewahrsam nehmen werden, weil, ja, also war halt so, krass, was passiert jetzt? Und dann muss ich sagen, hatte ich einen guten damalige Bankvorstand war sehr engagiert. Der hat dann halt von unserer Hausbank mit der DZ Bank und dann mit der Bank in den USA viel kommuniziert, weil ich gefragt habe auch, wie lange dauert das denn? Dann hieß es, ja, kann drei Monate dauern, 3-4 Monate, bis das freigegeben ist, kommt drauf an. Und ich sage dann so, ja, okay. Und dann sagte aber der damalige Vorstand, die Piloten sollen bitte da bleiben. Also sie waren da mittlerweile schon einen Tag da. Ich sage, ja, kauft euch mal ein paar Klamotten, was auch immer. Eventuell kriegen wir das jetzt schnell gelöst. Und nach Tag 2 war es dann so, dann haben die das Geld wieder freigegeben, haben uns auch erklärt, weil wir halt reingeschrieben haben, SP-NCG, das war das damalige Flugzeugkennzeichen in Polen, plus dann halt der Flugzeugtyp, wo da noch G6 drinne stand. G6 ist halt auch noch ein Maschinengewehr an der Stelle. Hat wohl, da an der Stelle für irgendwie ein Alarmsignal gesorgt, wieso auch immer, das wissen wir alles nicht, was da für Codecs sind dahinter. Das haben sie auch dann nicht weiter ausgeführt. Also das war dann halt so die Vermutung an der Stelle auch. Und dann wurde dieses Flugzeug von Polen nach Deutschland transferiert. Und
das heißt, das Flugzeugkennzeichen war der Auslöser für die Alarmsignale bei den amerikanischen Finanzbehörden.
Genau. Weil das eine
mit der Endung G6.
Genau, SP-NCG G6 halt dementsprechend. Das war anscheinend der Auslöser. So wie man, also 100% haben sie es uns nicht gesagt, sondern so ein bisschen darauf haben gesagt, ja, der Verwendungszweck war halt sehr auffällig und und dann mussten wir das halt auch erklären, woher das kommt und dann halt auch zeigen, hey, das ist das Flugzeug, das steht auf dem Kennzeichen drauf, all diese Themen. Aber somit wird man natürlich immer wieder mit neuen Herausforderungen begegnet man mit neuen Herausforderungen und vor allem lernt vor allem auch viel. Also ich würde jetzt vielleicht den Verwendungszweck würde ich wieder so machen, mein Gott, das war vielleicht jetzt auch wirklich da an der Stelle ein Zufall, aber wie man auch mit diesen Situationen umgeht, ruhig gelassen. Und das ist halt zum Beispiel auch bei der Fliegerei ganz, ganz wichtig, never panic, niemals Panik haben, egal was passiert, immer ruhig, konzentriert bleiben. Wenn irgendwas nicht so funktioniert, standardisiert abarbeiten, die Verfahren dementsprechend, nicht in Panik, nicht nervös werden dementsprechend, sondern, also das musste ich auch für mich lernen an der Stelle, weil ich natürlich schon immer vorher auch oder auch heute in verschiedenen Sachen ein doch emotionaler Typ bin, aber ich versuche mich immer wieder daran dann zurückzuerinnern und sage, okay, never panic. Also ein ganz bekannter Speaker hat auch mal gesagt, so einen Flugschein gemacht hat, sagte, ja, die sind geflogen und dann hast du auf dem Wetterradar gesehen eine Gewitterwolke. Und dann hat er gesagt, ja, das ist Gewitter. Und dann sagt der Fluglehrer, ja, flieg weiter. Und dann sagte er, kam immer näher und dann an der Stelle sagt er, ja, da ist Gewitter, wir sehen jetzt gleich da, ja, flieg weiter. Und die Lösung von allem ist natürlich da gewesen, Gewitter, man kann jetzt immer überfliegen, also drüber, links dran vorbei, das Gewitter kann zerfallen und das fand ich unheimlich spannend, auch dieses Bildliche dazu. Also ran, dann entscheiden, gucken, wie geht man mit der Situation rum und dann halt für sich entscheiden, was ist jetzt der beste Weg. Auch ein ganz bekannter Mensch hat gesagt, 98% aller meiner Sorgen und Ängste, die ich hatte, sind nie eingetreten. Also wir machen uns so viel Angst, so viele Gedanken. Das versuche ich zum Beispiel auch in meinem Leben sehr, sehr ernst zu nehmen, zu sagen, ich setze mich gar nicht mit Ängsten und Gefahren auseinander, sondern entscheide und beobachte quasi den Moment und dann schaue ich, wie kann ich mit der Situation umgehen.
Das heißt, heute fliegst du auch selbst, ja? Du
bist nein, also ich darf dabei sitzen. Also der große Traum ist, ich bin jetzt gerade 38 geworden, mit 40 den Flugschein in der Hand zu halten. Das tatsächlich. Das ist so mein innerlicher Lebensziel, weil als ich angefangen habe mit dem Flugschein, also auch da war Februar 2020, habe ich mich angemeldet für einen Flugschein. Ja, was kam? Es kam Corona und dann ging es nicht weiter. Dann habe ich halt gesagt, 2 Jahre später, jetzt mache ich es wieder. Nachdem, ja, weil natürlich wir hatten der Bau des Unternehmens, dann hatten wir halt wahnsinnige viele oder wahnsinnig Aufträge, ganz, ganz viele. Also es war für uns auch so der Katalysator, der Booster. Natürlich auch nochmal diese gesamte Situation. Dann mit Beginn des Ukraine-Kriegs ging es dann in die andere Richtung. Ich wollte nämlich dahin kurz vorher wieder sagen, jetzt fange ich mit meinem Flugschein an. Jetzt läuft alles so, wie wir es uns vorstellen. Ja, da kam die nächste Herausforderung. Da wurde der Flugschein wieder verschoben halt. Aber ich habe mir meine innerliche Linie gesetzt. Bis 40 will
das
ich
das Ziel da ist, in 2 Jahren den Flugschein in Händen zu halten.
Das ist es. Das ist es, weil es ist, das muss man halt sagen, es ist Leidenschaft. Also es ist natürlich ein Unternehmensbereich von Emotions for Life, die Fliegerei. Es ist Leidenschaft für mich privat. Und wenn ich selber mit unserer eigenen Maschine fliege, ist es so, ich sitze drinnen, klappe das Laptop auf, arbeite. Es ist für mich kein Luxus. Es ist ein Verkehrsmittel, wo ich von A nach B komme. Nichts anderes ist es. Und es ist ein reiner Effizienzbringer. Und ich rechne auch immer. Ich sage immer, okay, was ist jetzt kostengünstiger, wenn ich jetzt mit dem Auto fahre, wenn ich mit der Linie fliege oder halt mit unserem eigenen Flugzeug. Also letzte Woche war ich zum Beispiel in Basel gewesen. Basel wäre relativ kompliziert zu erreichen gewesen von uns. Herausforderung war auch noch da. Montag war noch Messe bei uns in Hannover, die ich besucht hatte. Einen Tag später hatte ich schon wieder andere Termine gehabt. Und dann war einfach die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir fliegen mit unserer eigenen Maschine, um einfach auch die höchste Flexibilität zu haben halt.
Wie war das Einreisen zum WEF, zum Weltwirtschaftsforum, an einem Tag, wo dort auch, ich würde mal sagen, viele Trump-Securities waren.
ja, das war ganz interessant. Am Montag um 8.15 Uhr kriegten wir vom Flughafen eine Mitteilung, auch erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Diese erhöhten Sicherheitsvorkehrungen hatten dann nochmal zu einer weiteren Handlingpflicht geführt und dann gehen sofort die Alarmglocken bei mir an. Oh, erweiterte Handlingpflicht bedeutet auch erweiterte Kosten. Und jetzt muss man sagen, in der Vergangenheit, also wenn der WEF nicht ist, dann landet man in Basel so um die 250 Franken inklusive Handling an dem Flughafen. Die haben uns dann gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern 24 Stunden vorher mitgeteilt, naja, an dem Tag sind es dann nicht die 250 Franken, sondern es sind dann gerade mal so knapp 1000 Franken. ja, und dann hast du halt die, und die, ja, dann ist halt so die Situation, da musst du sagen, friss oder stirb, weil, ja, du diesen Flughafen brauchst natürlich. Du hast, es ist alternativlos, auch da an der Stelle, wo dann der Pilot mich anrief und sagte, ja, Tino, was machen wir jetzt? Ja, ich sag, du, Henrik, ich sag, machen. Ja, wirklich. Ja, ich sag, weil dann haben sie auch noch gesagt, naja, sie wissen jetzt auch nicht, ob sie uns einen Slot geben können. Ja, ich sag, mach das. Ich sag, ganz offen und ehrlich, wir können jetzt da so oder so nichts ändern an der Situation. Ich muss dahin. Wir haben da 10 Termine. Es war unheimlich spannend, auch das alles mal mitzuerleben. Ja, also wir hatten da auch die Swissbau in Basel, die wir besucht haben. Aber das sind dann auch so Sachen. Es ist halt jeden Tag was Neues.
Da muss man durch. Scheitern ist keine Option, wie du schon
genau
gesagt hast. Könnte ja der Titel dieses Podcasts werden. Wobei, man muss noch ergänzen, die Fliegerei ist ja kein, also es ist aus dem Anspruch der Kunden gekommen, ihr seid weit weg und sie müssen schneller hin zu euch. Aber es ist ja nicht nur, um die Kunden zu euch zu bringen, sondern das ist ein eigenes Geschäftsmodell, eine eigene Company
genau,
geworden.
Also genau, wir haben die Emotions for Life Aviation Investment dann gegründet halt, weil, jetzt muss man auch sagen, wir wollten es natürlich als eigenen Geschäftsbereich auch haben bei uns oder als eigenes Unternehmen, weil so ein Flugzeug, natürlich, man spricht aber etwas andere Werte nochmal auch und haben dann gesagt, alleine aus der Risikobetrachtung heraus ist es sinnvoll, das gesamte Thema in eigene Gesellschaft natürlich reinzubringen.
Das heißt, wen fliegst du wohin?
Das ist natürlich
alles diskret.
Darf
man irgendjemanden nennen oder darf man keinen nennen?
Nein, leider nicht. Ein unheimlich diskretes. Also wer mich bei LinkedIn verfolgt, der sieht mich dann ab und zu mal. Alles andere in dem Bereich ist wirklich ein absolutes diskretes Feld.
Kann ich bei euch Empty Leg Flights buchen?
Vielleicht.
Okay. Darüber reden wir dann später. Ja, es war hochspannend, ja. Diese unternehmerische Reise durch die letzten 15 oder 20 Jahre zu hören und Da gibt es sicher noch viele weitere Geschichten zu berichten. Ich wünsche mir eigentlich mal, dass ich vielleicht so in 2,5 Jahren vielleicht so einen Podcast aus dem Flugzeug. Ja, das wäre doch spannend.
Ja, du, ich bin dabei.
Wenn du fliegst.
ich bin dabei.
Dann machen wir die Folge 53 aus dem Flugzeug mit weiteren Geschichten.
Ja? Also, bist herzlich eingeladen.
Was möchtest du denn am Ende noch, Podcast für Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, an Tipps oder an Themen mitgeben für alle die, die so das Fragezeichen im Kopf haben und sich überlegen, kann ich das überhaupt machen? Da gibt es so viele Hürden. Jeder sagt, es geht nicht. Alle sagen, Hilfe, Gefahr, draußen tut sich so viel. Mhm. Was sagst du denen?
Wichtig ist, dass man sich auf sich konzentriert. Also man muss natürlich das Weltgeschehen betrachten, aber wenn man halt immer guckt, was machen die anderen, dann verliert man den Fokus auf sich selber, auf sein Geschäftsfeld. Ganz wichtig, Unternehmer sein bedeutet nicht nur die gerade Autobahn zu fahren, das ist ganz, ganz wichtig, sondern es ist auch der Feldweg. Und der Feldweg, da lernst du viel, viel mehr als auf der Autobahn. Und auch wenn Situationen kommen, wo du selber gerade mal sagst, so, hey, ich komme hier nicht weiter oder vielleicht auch an dir zweifelst, das ist der komplett falsche Weg. Hinterfrag dich dann eher, was kann ich wahnsinnig gut und wo kann ich was justieren? Also bei mir im Unternehmen sage ich halt immer, wir dürfen nie das Ziel aus den Augen verlieren. Wir dürfen nie das Ziel aus den Augen verlieren. Der Weg, den wir da hingehen, der ist halt, der kann unterschiedlich sein. Also es muss nicht der gerade Weg sein. Wir können auch links, rechts, dran vorbei. Man kann immer wieder nachjustieren. Du hast jeden Tag die Chance, neu zu justieren, neu zu schauen, was kann ich machen, was kann ich verändern halt, was kann ich auch erweitern halt natürlich auch. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu sagen, ja, das funktioniert nicht. Und weil dann kommst du in so eine Schleife rein, wo du halt nur noch selber dich irgendwie deprimierst. Und das merken auch deine Partner um dich herum. Also wenn du nicht mehr selber an dein Geschäftsmodell glaubst, warum soll dann einer an dich glauben? Das heißt also, fokussier dich auf dich. Glaub an dich ist unheimlich wichtig. Sieh neue Technologien, egal in welchem Bereich, nicht als Gefahr, sondern als Chancen. Überleg, wo kannst du die bei dir einbringen? Wo kannst du die adaptieren? Und dann lass das Ding fliegen. Also ich sag immer Vollgas. Es gibt nichts anderes. Also mach es mit 120%. Mach es aus voller Leidenschaft, voller Passion. Sehe es nicht als Arbeit, sehe es als Geschenk. Und wenn du das machst, dann kann da was richtig Großes raus werden. Und das ist, glaube ich, die Unternehmensleistung und das Unternehmertum dementsprechend.
Vielen herzlichen Dank für diesen wahnsinnig motivierenden Podcast, für diese schöne eine Stunde. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Tino Röse von der Emotions for Life Group war bei uns bei 52 Runs. Herzlichen Dank.
Vielen Dank dir, Rudi.
Das war die neue Folge von 52 Runs. Das Buch zum Podcast ist erhältlich über 52-runs.com. Der Reinerlös aus diesem Projekt geht an die Wings for Life Rückenmarksforschung. Abonniert jetzt den Kanal und seid auch das nächste Mal wieder dabei.